Ja, was für ein herrlicher Tag, was für eine wunderschöne Natur, was für eine wunderschöne Musik. Wie herrlich muss der allmächtige Gott sein, der das alles geschaffen hat, der sich das alles ausgedacht hat, uns zur Freude. Und wie schön, dass wir ihm jetzt hier begegnen dürfen in der nächsten Stunde, dass er mit uns reden möchte. Herzlich willkommen zu dieser Begegnung mit ihm. Wir richten jetzt mit einem gemeinsamen Lied unsere Blicke auf ihn und singen, das passt einfach zu diesem Tag, zu der Sonne und zu der Natur, schönster Herr Jesus. Die Nummer 29. Als ich im Februar hier war, da haben wir miteinander uns Verse in Erinnerung gerufen, die mit siehe beginnen, mit der Aufforderung siehe. Manche werden sich vielleicht noch daran erinnern. Damals betrachteten wir den Vers miteinander aus dem 2. Korintherbrief 6. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist die Zeit des Heils. Mit allen Geschehnissen in der Welt hatten wir in der Zwischenzeit viel Gelegenheit, uns in diesem Vertrauen zu üben, dass trotz allen extremen Geschehnissen und in allen extremen Ereignissen Zeit der Gnade und Zeit des Heils ist. Die Ereignisse in Japan fordern unser Vertrauen sehr heraus, sie unter dieser Perspektive einzuordnen und sie als Zeit der Gnade und des Heils zu betrachten. Wie mag das erst unseren Geschwistern in Japan gehen? Siehe, ich erinnere nochmal daran, dieser Imperativ fordert unsere ganze Aufmerksamkeit auf. Siehe, das heißt so viel wie, mach die Augen auf, schau doch mal, erkenne, begreife, fasse, was du siehst. Wenn Gott uns in seinem Wort so anspricht, dann möchte er unsere ganze Aufmerksamkeit, weil er uns etwas Wichtiges zu sagen hat. Und heute möchte ich mit Ihnen solch einen Vers betrachten. Siehe, ich lege dir vor den Segen und den Fluch. Ich möchte jetzt Gott um die Aufmerksamkeit bitten, die wir brauchen, damit wir jetzt hören, was er zu uns sagen möchte. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir damit rechnen dürfen, dass du da bist und dass du es bist, der jetzt redet zu uns, zu jedem ganz persönlich. Danke, dass du uns kennst, dass du weißt, was uns noch beschäftigt. Und danke, dass du uns jetzt zur Ruhe bringen kannst, dass wir dir unsere ganze Aufmerksamkeit schenken können. Lass uns hören, was du sagst. Amen. Siehe, ich lege dir heute vor den Segen und den Fluch. Siehe, ich lege dir vor. Siehe, ich lasse dich wählen, heißt es. Du hast die Wahl. Vor 2 Wochen haben wir in Baden-Württemberg gewählt. Die einen freut das Ergebnis, die anderen sind erschrocken. Eines wird auf jeden Fall deutlich. Eine Wahl hat Konsequenzen. Wählen zu können, ist ein Zeichen der Freiheit. Wir schätzen diese Freiheit. Und wo diese Freiheit fehlt, ist man eingeengt und fremdbestimmt. In Gesellschaftssystemen, in denen keine Freiheit gewährt wird, begehrt der Mensch früher oder später auf. Das können wir momentan täglich in den Medien verfolgen. Und wenn wir ganz an den Anfang der Menschheitsgeschichte gehen, erkennen wir Grundlegendes über die Freiheit, über den Menschen, über Gott und über den Zusammenhang von diesen dreien. Ich greife jetzt mal 1. Mose 2, 15 heraus. Man könnte da sehr viel mehr lesen, aber ich gehe davon aus, dass Ihnen der Zusammenhang schon bekannt ist. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Was können wir hier über Gott, den Menschen und die Freiheit erkennen und um den Zusammenhang von diesen dreien? Gott will den Menschen prüfen. Gott schenkt ihm auf jeden Fall die Freiheit, sich entscheiden zu können. Er stellt den Menschen in einen Garten. Also ich stelle mir den nicht klein vor. Der war groß, großzügig, aber trotzdem war es ein abgesteckter Rahmen. Der Garten war nicht grenzenlos. Und die Freiheit hatten die Menschen, sich darin zu bewegen, aber auch die Freiheit war nicht grenzenlos. Die Freiheit hatte den Rahmen des eingegrenzten Gartens. Und innerhalb von diesem Garten gab es mehrere Möglichkeiten. Viele Bäume, von denen sie essen konnten. Von Früchten, die wir uns kaum vorstellen können. So große Vielfalt. Und es gab aber auch den einen Baum der Erkenntnis, von dem sollten sie nicht essen. Aber merken wir, Gott hat den Menschen und hat es nicht so gemacht, dass der Mensch gar nicht davon essen konnte. Er hat ihm die Wahl gelassen. Er hat ihm gesagt, die Konsequenz, die daraus folgen wird. Aber er hat ihm die Wahl gelassen. Also wir erkennen, Gott gibt dem Menschen die Freiheit. Er gibt aber auch einen überschaubaren Rahmen. Er grenzt die Freiheit ein. Er stellt in die Wahlfreiheit und damit in die Verantwortung. Wer die Wahl hat, hat nicht nur die Qual, sondern auch die Verantwortung zu wählen und die Konsequenzen aus der getroffenen Wahl zu treffen. Dass Gott dem Menschen diese Freiheit gibt, macht etwas deutlich von der Würde, die Gott dem Menschen gibt. Es macht etwas deutlich von dem, wie er den Menschen geschaffen hat, nämlich zu seinem Ebenbild. Und in Gottes Wesen ist auch Freiheit. Und deswegen legt er auch in das Wesen des Menschen die Freiheit und die Wahlmöglichkeit. Gott sieht den Menschen als ein mündiges Wesen, das sich entscheiden kann, dem er es zutrauen kann, dass dieses Wesen eine Entscheidung trifft. Tiere treffen keine Entscheidungen, die werden einfach von ihrem Instinkt geleitet. Und was ich so gedacht habe in diesen Versen, Freiheit braucht aber auch das Gegenüber, braucht die Beziehung zu Gott. Ohne diese Beziehung wird Freiheit auch gefährlich. Wir wissen ja, wie die Geschichte weiterging. Da gab es noch jemand in diesem Garten, den Widersacher. Die Schlange, die zu der Frau sagte: Sollte Gott gesagt haben, dass ihr das nicht dürft? Gott hat euch doch die ganze Freiheit gegeben. Er hat euch Freiheit über alles gegeben. Sollte Gott euch etwa einschränken? Und wir beobachten in der Menschheitsgeschichte, dass der Widersacher immer wieder da ist, um die Freiheit des um den Menschen in seiner Freiheit zu irritieren und die Freiheit zu etwas Gefährlichem umfunktionieren. Der Mensch liebt und schätzt die Freiheit, Aber er ist zuweilen auch überfordert mit der Freiheit. Bei Kindern kann man das ganz gut beobachten. Wenn die Freiheit, in die man sie stellt, zu groß und zu grenzenlos ist, dann sind sie einfach überfordert. Zum Beispiel, wenn man sie morgens vor den offenen Kleiderschrank stellt und sagt, was möchtest du denn jetzt von all dem anziehen? Und dann hat das Kind die Wahl zwischen blumigen, luftigen T-Shirts bis hin zum kuschelig, wolligen, warmen Wollpulli. Und diese Freiheit, Wahlfreiheit ist einfach zu groß. Es ist wichtig, dass die Erziehenden das einschränken und sagen, überlegen, welche Witterung ist heute, also T-Shirt oder Wollpulli, das muss der Erwachsene entscheiden und die Farben darfst du dir aussuchen. Und so macht es Gott auch. Er grenzt uns ein in unserer Freiheit, damit wir nicht überfordert sind mit der Freiheit. Also, ich möchte festhalten, wenn mir das für den Vers wichtig erscheint, den wir nachher miteinander anschauen wollen. Erstens, Freiheit braucht eine Beziehung. Zweitens, Freiheit braucht Grenzen und einen überschaubaren Rahmen. Freiheit braucht auch klare Regeln. Und Freiheit hat Konsequenzen. Freiheit stellt in die Verantwortung. Und es gilt auch, wenn Gott zu seinem Volk sagt, siehe, oder zu uns sagt, siehe, ich lege dir heute vor den Segen und den Fluch. Der Vers steht im 5. Buch Mose, Kapitel 11, Vers 26 finden wir ihn. Wir finden ihn in den folgenden Kapiteln immer wieder. Was ist die Situation? Das Volk steht vor der Grenze des gelobten Landes. Und Gott stellt seinem Volk, also dieser neuen Generation, die da in 40 Wüstenjahren herangewachsen ist, nochmal die Wüstenwanderung vor Augen. Er lässt es nochmal so alles vor ihrem inneren Auge vorbeiziehen. Und es ist ihm wichtig, dass das Volk begreift und versteht, ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus der Gefangenschaft Ägyptenlands geführt hat. Und ich bin der Herr, euer Gott, der euch in das neue Land, in das gelobte Land hineinführt. Und damit ihr das Leben in diesem neuen Land auch richtig führen könnt, schließe ich jetzt mit euch einen Bund. Und dann handelt er mit ihnen den Vertrag ab, die Vertragsbedingungen. Und zeigt ihnen dabei die Möglichkeiten und die Konsequenzen ihrer Entscheidung. Damit nimmt er das Volk in die Verantwortung. Wozu macht Gott das? Ich denke, wenn wir die Konsequenzen kennen, fällt es uns leichter, gute Entscheidungen zu treffen. Und Gott führt ihnen jetzt die Konsequenzen vor Augen, die ihre Entscheidung haben wird. Wenn wir ab Kapitel 11 weiterlesen, gibt Gott seinem Volk ganz viele Regelungen für alle nur erdenklichen Lebenssituationen, die auf sie zukommen könnten im neuen Land. Er gibt Gottesdienstordnungen, Essensvorschriften, Umgang mit Besitz, mit Tieren, mit Sklaven, Regelungen für Feste, Gesetze wegen des Königs und wegen der Versorgung der Priester. Er warnt sie vor falschen Göttern, vor Wahrsagerei und Zauberei. Er gibt Regelungen für die Rechtsprechung zum Schutz der Frauen und der Schwachen, also Regelungen für das gesamte Leben. So viele Gesetze und Gebote? Ich denke, er will die Freiheit. Steht es im Widerspruch? Schließt Freiheit Gebote aus? In Deutschland, wir leben in einem freien Land, aber haben wir deswegen keine Gebote, kein Gesetzbuch? Also, Freiheit braucht das Gebot, das Gesetz, damit man weiß, wie man mit dieser Freiheit umgehen kann. Und wenn man diese Kapitel nacheinander liest, da wird spürbar, dass es Gott nicht vorrangig darum geht, dass sie die Gesetze einhalten, nur um der Gesetze willen, sondern es geht ihm um die Beziehung mit seinem Volk. Immer und immer wieder sagt Gott, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt keine anderen Götter neben euch haben. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all eurer Kraft. Und das wiederholt er immer und immer wieder. Gott weiß, dass wir die Beziehung nur leben können, die Freiheit nur leben können, wenn wir mit ihm in Beziehung bleiben. Und wir spüren hinter diesen vielen Geboten, wie sehr Gott um sein Volk ringt. Wie sehr er sich nach Übereinstimmung sehnt, nach enger Gemeinschaft. Er zeigt ihnen, wie ihr Leben gelingen kann und legt ihnen alle Details vor, gibt ihnen Hilfestellung, ich würde mal sagen, sowas wie Lebensberatung. So könnt ihr euch verhalten. Aber er will nicht, und es geht ihm nicht vorrangig um ein bestimmtes Verhalten, sondern es geht ihm um die Liebe. Es geht ihm darum, dass das Volk mit ihm verbündet ist. Und er macht deutlich, Liebe hat mit Hören und Gehören zu tun, mit Horchen und Gehorchen. Und aus dieser Liebe wächst dann Vertrauen und aus dem Vertrauen wächst ein entsprechendes Verhalten. Nochmal, es geht Gott nicht darum, einfach nur Verhaltensweisen vorzuschreiben, sondern er will, dass aus dem Vertrauen zu ihm und aus der Liebe zu ihm ein entsprechendes Verhalten wächst. Ein Verhalten, das dem Volk gut tut. Und er sagt, die Liebe zu mir wird euch bewahren vor den falschen Kompromissen mit den Landesbewohnern. Die Liebe zu mir wird euch bewahren vor falschen Entscheidungen. Die Liebe wird euch auch befähigen, die Gebote zu halten und euer Leben bewahren und beschützen sollen, die euer Leben gelingen lassen. Wenn Gott uns den Fluch und den Segen vorlegt, dann macht er deutlich, dass Segen immer an ihn und an die Beziehung zu ihm geknüpft ist. Der Fluch wiederum ist an die Abkehr von Gott geknüpft. Oder eine Folge der Abkehr. In Kapitel 28 im 5. Buch Mose breitet Gott in 14 Versen den Segen in allen Farben und mit reichen Bildern vor dem Volk aus. Wenn Sie das mal aufschlagen, 5. Mose 28, ich möchte dieses Kapitel gern mit Ihnen durchgehen, oder diese 14 Verse. Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, genau gehorchst, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Und jetzt entfaltet er den Segen. Nochmal kurz, woran er geknüpft ist, und jetzt kommt der Segen. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, in der du wohnst, in deinem Umfeld. Gesegnet wirst du sein auf dem Feld, also bei deiner Arbeit. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes, deine Kinder, und die Frucht deines Ackerlandes, das, was du erwirtschaftest, und die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und der Zuwachs deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb, mit dem du erntest, und dein Backtrog, aus dem du isst. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. Also alles ist eingeschlossen in den Segen Gottes. Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, geschlagen vor dir dahingeben. Auf einem Weg werden sie gegen dich ausziehen und auf sieben Wegen werden sie vor dir fliehen. Da habe ich zuerst mal gestutzt bei diesem Vers. Feinde? Wenn wir unter dem Segen leben, gibt es da Feinde? Wäre es uns nicht lieber, er würde sagen, wenn du unter dem Segen lebst, gibt es keine Feinde mehr. Aber das verheißt er uns nicht. Es wird Feinde geben. Psalm 23 heißt ja auch, dass er uns den Tisch deckt im Angesicht unserer Feinde. Also es gibt Widersacher, es gibt Schwierigkeiten, es gibt Probleme, wenn wir die Gesegneten sind. Es wird auch Schlachten geben, die wir gegen die Feinde zu führen haben. Aber auf sieben Wegen werden sie vor uns fliehen müssen. Wir leben im Reich Gottes und gleichzeitig auch im Feindesland und müssen uns mit den Feinden auseinandersetzen. Vers 8, der Herr wird dir den Segen entbieten in deine Speicher und zu allem Geschäft deiner Hand und er wird dich segnen in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Der Herr wird dich zu einem heiligen Volk für sich erheben, wie er dir geschworen hat, wenn du die Gebote des Herrn deines Gottes hältst und auf seinen Wegen gehst. Also als Volk will er sie segnen. Gott denkt also nicht so individualistisch wie wir, dass nur wir als Einzelner, sondern wir als Volk, wir als Gemeinschaft, als Gemeinde sind die Gesegneten. Vers 10. Und alle Völker der Erde werden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist, und sie werden sich vor dir fürchten. Und der Herr wird dir Überfluss geben an Gutem, an der Frucht deines Leibes und an der Frucht deines Viehs und an der Frucht deines Ackerlandes zur Wohlfahrt in dem Land, das dir zu geben der Herr deinen Vätern geschworen hat. Der Herr wird dir seinen guten Schatz, den Himmel, auftun, um deinem Land Regen zu seiner Zeit zu geben und um alles Tun deiner Hand zu segnen, und du wirst viele Nationen ausleihen, du selbst aber wirst dir nichts leihen. Und der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Das finde ich auch ein interessanter Gedanke. Zum Haupt, was passiert im Haupt? Im Kopf, da fällen mir die Entscheidungen. Der Schwanz wackelt halt hinterher. Also Gott gibt uns nicht irgendeinem Schicksal preis, dem wir halt hinterher wackeln müssen, sondern er sagt, du kannst Entscheidungen treffen, das gehört zum Segen und musst nicht nur allem hinterher wackeln. Und du wirst nur immer aufwärts steigen und nicht hinuntersinken, wenn du den Geboten des Herrn deines Gottes gehorchst, die zu bewahren und zu tun, ich dir heute befehle. Und von all den Worten, die ich euch heute befehle, weder zur Rechten noch zur Linken abweichst, um anderen Göttern nachzulaufen, ihnen zu dienen. 14 Verse Segen. Und woran ist er geknüpft? An den Gehorsam. Und was setzt der Gehorsam voraus? Die Liebe. Der Gehorsam ist an die Liebe geknüpft. Der Segen ist an die Liebe geknüpft und aus der Liebe wächst der Gehorsam. Und wenn wir das wollen, ihm unsere Liebe zu sagen, dann lade ich Sie ein, dass wir jetzt miteinander ein Lied singen. Ich lieb dich, Herr. Keiner ist wie du. 264. Schon ein kurzes Lied, ich weiß jetzt nicht, wie bekannt es ist, aber wir singen es 2-3 Mal. Gut. Die Liebe zu ihm eröffnet uns den Segen. Die Verweigerung oder die Abkehr dieser Liebe hat den Fluch mit unterschiedlichsten Auswirkungen zur Folge. Vers 15. Ab Vers 15 wird nun die ganze Bandbreite des Fluchs entfaltet in 40 Versen. Ist ja auch interessant. 14 Verse Segen und 40 Verse über den Fluch. Gott will, dass wir so erschrecken, was es für eine Folge hat, wenn wir uns von ihm abkehren. Dass es uns leicht wird, uns für ihn und für die Liebe zu ihm zu entscheiden. Dass wir uns für den Segen entscheiden und nicht für den Fluch. Aber er lässt uns nicht im Unklaren darüber, was die Abkehr von ihm für Folgen hat. Er hat keinen Gefallen an dem Fluch. Und er wirbt auch in Kapitel 29 und nochmal in Kapitel 30 um sein Volk und lädt es immer wieder ein. Und auch wenn du falsche Entscheidungen getroffen hast, dann kehre um, heißt es im 30. Kapitel. Ab Vers 15 sagt er dann nochmal: Siehe, ich habe dir heute vorgelegt das Leben und das Gute, den Tod und das Böse, indem ich dir heute gebiete, den Herrn deinen Gott zu lieben, auf seinen Wegen zu gehen und seine Gebote, seine Ordnungen und seine Rechtsbestimmungen zu bewahren, damit du lebst und zahlreich wirst. Und der Herr dein Gott dich segnet in dem Land, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Also immer und immer wieder diese Einladung, diese Aufforderung zur Liebe und zum Gehorsam, damit Gott uns segnen kann. Und wie tragisch, wenn wir das Alte Testament weiterlesen, trotzdem hat das Volk sich gegen Gott entschieden, für die falschen Götter, hat sich abgekehrt, hat die Liebe zu Gott nicht mehr ungeteilt geliebt. Und wenn wir so die Verse, diese Fluchverse in Kapitel 28 lesen, dann ist es fast so wie eine Vorschau von dem, was das Volk Israel später erlebt hat. Sie entschieden sich gegen ihn, obwohl sie die Konsequenzen kannten. Und wir, kommen wir denn mit dieser Wahlfreiheit zurecht? Der Widersacher ist auch bei uns aktiv, um uns immer wieder zu irritieren. Sollte Gott gesagt haben, ist Gott so eng, ist er so kleinkariert? Und es gelingt dem Widersacher immer wieder, uns komplett zu verwirren, sodass wir manchmal nicht mehr wissen, worauf es wirklich ankommt. Wir sind dann immer wieder hin und her gerissen zwischen Freiheit und Gesetz. Wir zwingen uns und nehmen uns immer wieder neu vor. Wir erschrecken über uns und nehmen uns vor, ab jetzt machen wir es besser. Jetzt lieben wir unseren Nächsten mehr. Den anderen will ich jetzt nicht mehr übervorteilen. Ich will mich nicht mehr von meinem Geld bestimmen lassen, auf andere keine Macht mehr ausüben und so weiter. Und dann, ein paar Tage später, wir schaffen es doch nicht. Und wir überfordern uns auch selbst mit dem Anspruch, alles richtig zu machen. Und wir verzweifeln, weil wir es einfach nicht schaffen. Der Widersacher kann uns dann auch einflüstern und sagen, so als könnten wir Gott manipulieren, du musst nur mehr gehorchen. Du musst dich mehr an die Bestimmungen halten, dann wird Gott dir viel mehr geben. So als könnten wir Gott zwingen, uns etwas zu geben. Oder der Widersacher benutzt die Probleme, die wir in unserem Leben haben, um den Segen in Frage zu stellen. Wo ist denn der Segen, wenn bei der Arbeit Schwierigkeiten und Probleme auftauchen? Wenn die Firma Insolvenz anmelden muss? Wenn die Ehe kinderlos bleibt? Der Ehealltag schwierig wird oder das Zusammenleben überhaupt nicht mehr klappt? Wo ist der Segen, wenn sich Kinder anders entwickeln als gedacht und gewollt? Wenn kein Überfluss an Gaben oder Begabungen, sondern eher Mangel zu spüren ist? Wenn wir uns kraftlos und ausgelaugt fühlen, wo ist dann der Segen? Der Widersacher verwirrt uns immer wieder. Könnte mich Gott mehr segnen, wenn ich mich mehr anstrengte, wenn ich gehorsamer wäre? Habe ich falsche Entscheidungen getroffen? Sind das jetzt die Konsequenzen von meinem Ungehorsam? Und treibt uns in die Verzweiflung mit unserer Unzulänglichkeit. Wie kommen wir aus diesem Dilemma nur heraus? Gott hat einen neuen Bund gestiftet. Wir dürfen uns auf die Tatsachen des neuen Bundes stellen. Und wie heißen diese Tatsachen des neuen Bundes? Was ist der neue Bund? Wer hat da eine Idee? Sie wissen es bestimmt, aber sie traut sich nicht zu sagen. In Hebräer 4 ist es ganz schön geschildert. Da wird es gegenübergestellt, der alte und der neue Bund. Im alten Bund, da hat das Blut von Böcken und Stieren uns von der Schuld befreit. Nun aber hat Christus mit seinem Blut das fehlerlose Opferlamm dargebracht. Und er hat unser Gewissen von aller Schuld, von allem Versagen, von aller Unzulänglichkeit befreit. Jesus ist der hohe Priester, der für uns geworden, der sich mit dem Leben und mit der Freiheit, mit der Versuchung und mit der Schwachheit auskennt. In Hebräer 10 wird aufgezeigt, was uns wirklich durch Christus geschenkt wurde. Dass wir nicht mehr an das Gesetz und an die Vorschriften gebunden, in der Weise gebunden sind, sondern dass Jesus die Gesetzeserfüllung ist, dass Jesus das Gesetz erfüllt hat. Und dass Jesus uns mit seinem Blut für immer befreit und erlöst hat. Und Paulus muss einen Brief an die Galater schreiben, weil sie vom Widersacher auch völlig verwirrt waren und nicht mehr wussten, müssen sie sich jetzt an die Gesetze halten oder gilt die Freiheit in Christus einfach so? Und es zieht sich so durch den ganzen Galaterbrief. Ich lese Ihnen jetzt mal einige Auszüge aus einer neuen Übertragung, Willkommen daheim. Doch wir wissen auch, dass niemand von Gott angenommen wird, nur weil er die Forderungen des Gesetzes erfüllt hat. Nein, Gott nimmt uns an, weil wir unser Vertrauen auf seinen Sohn Jesus Christus gesetzt haben. So bin ja auch ich zu der Überzeugung gelangt, dass Gott uns annimmt, weil wir Jesus vertrauen und nicht, weil wir alle Forderungen des Gesetzes erfüllt haben. Denn das muss jedem klar sein. Nur durch die Befolgung des Gesetzes kann kein Mensch vor Gott bestehen. Das Gesetz rettet uns nicht. Das Blut Jesu rettet uns. Habt ihr damals, als ihr zum Kapitel 3 in Galater, falls jemand mitlesen möchte, habt ihr damals, als ihr zum Glauben kam, den Heiligen Geist erhalten, weil ihr Gott durch eure Gesetzestreue beeindruckt habt oder weil ihr gehört habt, dass es allein auf euer Vertrauen ankommt? Wollt ihr jetzt allen Ernstes das, was der Heilige Geist in euch begonnen hat, aus eigener Kraft und aus eigenem Anstrengung zu Ende führen? War denn alles, was ihr damals erlebt habt, vergeblich? Das kann doch einfach nicht sein. Erinnert euch doch bitte, warum hat euch Gott seinen Heiligen Geist geschenkt? Warum ließ er bei euch Wunder geschehen? Etwa, weil ihr es
euch durch euer anständiges Leben verdient habt oder weil ihr der Botschaft von eurer Erlösung durch Jesus Christus Glauben geschenkt habt. Und ab Vers 10 im dritten Kapitel: Wer dagegen sein Heil darin sucht, dass er Gott beeindrucken will, indem er sich an alle Gesetzesvorschriften hält, dessen Leben steht tatsächlich unter einem Fluch. Denn hier ist das Gesetz unbarmherzig. Es kennt keine Gnade. Verflucht sei, der nicht alle Vorschriften und Satzungen einhält, die im Buch des Gesetzes aufgeschrieben sind. Nun kann sich aber ein Mensch, selbst wenn er sich noch so sehr um die Einhaltung aller Vorschriften bemüht, nicht dadurch das Leben bei Gott verdienen. Selbst die Schrift kennt da nur einen Weg. Nur der Mensch, der Gott wirklich vertraut, wird dadurch für immer angenommen und leben. Beim Gesetz gilt genau das Gegenteil. Du brauchst gar kein Vertrauen, du musst nur alle Vorschriften genau befolgen, dann wirst du dadurch leben. Von diesem Fluch hat uns jedoch Christus freigekauft, indem er den Fluch für uns auf sich nahm. Ihr wisst ja, dass es in der Schrift heißt, verflucht ist jeder, den man ans Holz gehängt hat. Christus hat uns von diesem Fluch befreit, damit alle Völker die Möglichkeit haben, durch Jesus Christus den Segen Abrahams zu erhalten. Allein durch unser Vertrauen empfangen wir den Heiligen Geist, der uns verheißen wurde. Nicht durch das Einhalten der Vorschriften und des Gesetzes. Wir haben auch im neuen Bund die Wahl zwischen dem Fluch und dem Segen. Durch Jesus haben wir wirklich Zugang zum Leben, zum ewigen Leben. Wenn wir Jesus wählen, wählen wir das Leben. Und in ihm sind wir gesegnet. Und er nimmt den Fluch und alle Fluchwirkungen, die wir in unserem Leben schon auf uns gezogen haben durch falsche Entscheidungen, auf sich. Wir sind auch befreit von dem Zwang des Gesetzes und alle Gesetze erfüllen zu müssen, von dem Zwang, uns selbst erretten und erlösen zu müssen. Siehe, ich lege dir vor den Segen und den Fluch. Wähle du heute. Und wenn uns der Widersacher verwirrt und wir nicht mehr wissen, was zählt, dann haben wir durch Jesus freien Zutritt zum Thron der Gnade. Da dürfen wir hinkommen mit unserer ganzen Verwirrung, unser Herz ausschütten und uns von ihm wieder in die Spur bringen lassen. Der sagt: Ich habe alles für dich getan. Das Einzige, wonach Jesus Petrus nach der Verleugnung fragte, war: Lauter, hast du mich lieb? Er hat nicht nach Ursache, nicht nach irgendwas anderem gefragt. Hast du mich lieb? Und das Einzige, was Petrus antworten konnte, war: Das weißt du, genau. Du weißt es, Herr, du kennst mich. Jesus fragt uns immer wieder nach unserer Liebe. Und er weiß auch um unsere Liebe. Und manchmal denken wir auch, wir lieben nicht genug. Aber macht es die Menge der Liebe aus? Ich liebe dich, Herr. Sollen wir das Lied nochmal singen? Was war es, 294? 264. Siehe, ich habe dir vorgelegt, den Segen und den Fluch. Was wirst du wählen? Hinkehr oder Abkehr? Liebe oder Leistung? Ich möchte gern beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns so genau kennst, dass du um unsere Liebe weißt und dass du unsere Liebe annimmst, auch wenn sie manchmal ganz klein ist. Und danke, dass du unsere Liebe auch immer wieder neu entfachen möchtest. Und danke, dass deine Liebe uns bewahrt, wenn der Widersacher uns verwirrt, wenn wir nicht mehr wissen, ob wir dich lieben, wenn wir nicht mehr wissen, ob wir mehr Leistung, mehr Gehorsam bringen sollen, wenn alles in unserem Kopf durcheinander geht und in unserem Herzen nichts mehr klar ist. Danke, dass du unsere Sinne dann wieder auf dich richten kannst und dass es dir allein auf die Liebe ankommt. Danke, dass du die Liebe in uns auch bewahren wirst. Bewahre uns durch diese Woche, bewahre uns bei dir und lass uns unter deinem Segen bleiben können. Amen. Singen wir noch 124, Jesus Christus segne dich. Darf ich Sie noch einladen, zur Passion und Ostern gemeinsam auf dem Michelsberg zu erleben. Von Gründonnerstag bis Ostermontag. Allerdings nur für Erwachsene. Es gibt Festgottesdienste mit Dr. Hille und Dr. Murdoch vom Bengelhaus. Und parallel dazu sind die stillen Tage für junge Frauen, die an diesen Gottesdiensten teilnehmen, aber sonst eben Stille haben und anderes Programm haben. Also herzliche Einladung dazu. Und dann gibt es ganz brandneu und glaube ich auch druckfrisch die Einladungen und die Plakate für Pfingsten. Bitte nehmen Sie es reichlich mit und verteilen Sie es. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche.